ey, krass hier, in diesem Sommer ist grün, deswegen bam, bam.
Deutschland dafür bekannt ist, gute Werkzeuge herzustellen, sind viele asiatische Länder wirklich dafür bekannt, dass sie unfassbar gute Textilien herstellen.
Die Sache mit dem Hanf. Also das, was man nicht, was manche Leute dann nicht rauchen, das wird dann verarbeitet? Oder wie?
Die wurden immer storniert, weil wir die einzigen waren, die bestellt haben. Und wir fragen uns, was ist falsch mit Soest?
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
So, Teil 2.
Juhu, weiter geht's.
Als wenn keine Zeit vergangen wäre. Wir sind wieder zu dritt. Ne? Ihr habt ja sicherlich alle die Folge von vor 2 Wochen gehört. Ne? Und da haben wir ja in Aussicht gestellt, die Steffi bleibt noch einen Moment und wir müssen noch weiterreden, denn Boris hat noch viele, viele Fragen.
Ganz viele Fragen.
Boris, sag noch mal ganz kurz, welches, nee, hallo Steffi.
Hallo.
So, Boris, sag noch mal, worum ging's überhaupt? Warum sitzt Steffi hier und was ist hier?
Ja, eigentlich ging es ja bei der Karte um Kleidung.
Und ja,
was
stimmt.
So Nachhaltigkeit bei dem Thema Kleidung ist. Und dann stellten wir Steffi vor und dann erfuhren wir, was die Frau sonst noch so alles macht und kann und weiß. Und dann sind wir viel im nachhaltigen Wirtschaften gewesen, weil du so viele Fragen hattest.
Ja, weil das für mich tatsächlich immer eine Faszination ausübt. Weil ich ja nun als Beamter, wie soll man sagen? Bei mir ist alles safe, aber auch weniger risikoreich und alles, denke ich mir immer, nicht so spannend, aber ich habe auch nicht den Mut, was zu ändern. Verstehst du? Und deswegen rede ich gerne oder frage ich Leute dann in den Sachen gerne aus. Entschuldigung, aber war ja bestimmt auch interessant für euch, oder? Sag doch mal, schreibt es doch mal in die Kommis.
Wunderbar.
Ne? Ach so, was wir auch nochmal sagen müssen.
Was denn?
Haben wir, glaube ich, haben wir es überhaupt schon mal? Hier, Glöckchen, drück mal das Glöckchen. Und Daumen oder Stern, was kann man denn auf diesem
Plattform? Alles, was man machen kann.
Ja.
Auf jeder Plattform.
Macht das. Und bitte teilt auch dann mal den Podcast. Erzählt es weiter, ne? Egal wem.
WhatsApp-Status, Instagram.
Ja. Facebook. Sind wir bei Facebook?
Ja. Du nicht, aber wir ja.
Mhm. Müssen wir zu TikTok?
Nein.
Nein. Snapchat?
Kenn ich nicht.
Auch nicht. ICQ?
Mhm. Bin ich noch.
Gibt's das noch?
Ich habe, glaube ich, irgendwann noch mal was gesehen davon. Was gäbe es das noch gibt?
War das mit dem Au?
Ich glaube, das war doch auch so ein Chat irgendwie, ne? Eine der ersten Chat-Funktionen.
Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber vor circa 4 Jahren hing auf der Soester Allerheiligen-Kirmes in einer Schießbude immer noch dieses, das war so ein Blümchen oder sowas?
Mhm.
Das ICQ-Blume konnte man noch erschießen.
Schön,
ja.
Was es nicht alle gibt, aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen.
Nachhaltig, wie lange das Ding da hing.
Schön.
Ja. Mhm. Okay, worüber sprechen wir denn, Boris?
Heute sprechen wir über Kleidung. Nachhaltigkeit im Kontext Kleidung.
Mhm. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Steffi, sagen wir es ehrlich, immer noch hier sitzt. Und uns da jetzt mal so richtig Licht ins Dunkel bringt. Boris, fang du an zu fragen.
Nee, ich frag dich. Wie hältst du das denn mit der Kleidung? Nachhaltigkeit.
Also, bei mir ist ja so. Ich bin nachhaltig, weil ich Shopping-Muffel bin. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Oder? Also ich falle auch nicht drauf rein, wenn da irgendwo steht, kauf noch die dritte Jeans. Wenn ich eine Jeans brauche, dann kaufe ich mir genau auch eine. Und mag das aber auch einfach nicht einkaufen. So. Weil das dann wird einem ja auch wieder vorgehalten, ach, guck mal, du brauchst aber eine ganz schön große Größe, mein Junge. Hast du viel gefuttert, ne, und so. Wie ist das eigentlich bei euch? Jetzt sagen wir mal als wohlbeleibter Mann mittleren Alters, ne, finde ich bei euch auch Jeansen?
Ja, natürlich.
Oder muss ich mich anmelden und sagen, ich komme in 9 Monaten, bestellt mal bitte was Passendes?
Nein, die bekommst du auch bei uns.
Cool. Okay, Boris, dann müssen wir da mal zusammen hin, okay, ich traue mich nie an eine. Vielleicht ist Katja ja auch da.
Ja, wahrscheinlich wird das so sein, wenn ich mitkomme.
Also ist das eher Zufall oder was, dass du dann immer auf Katja triffst und nicht auf Steffi?
Ich weiß es nicht, ich glaube ja nicht an Zufälle, aber irgendwie.
Wird es jetzt esoterisch?
Boris, du hast meine Nummer.
Ja.
Du kannst dich jederzeit anmelden und dann komme ich höchstpersönlich in den Laden, damit du eine Audienz
bei dir bekomme.
Nein, andersrum.
Ach so, andersrum, um Gottes Willen.
Hätte ich einen roten Teppich, würde ich ihn dann ausreißen.
Danke.
Mensch.
Hm? Aber das...
So, zurück zu mir.
Also gehst da jetzt mal hin.
Ja, gerne.
Ja.
Ja.
Aber
wenn ich was brauche.
Ja, aber was würdest du denn fragen? Oder würdest du einfach sagen...
Ich würde sagen, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Und dann
ich möchte gerne Senf kaufen. Ja,
ganz viel Senf.
Du sagst einfach, Fair Fashion steht dran, gehe ich einfach einkaufen.
Hä? Wie?
Dann, ich meine, warum? Also die Frage ist ja in dem Thema Kleidung, wie kommt man darauf, dann auch dort einzukaufen? Oder was wäre der Grund?
Ja, also das Ding ist ja, wie auch auf der Karte zum Beispiel steht, diese Unmengen... Ah, das ist auch schon wieder die nächste Frage. Furchtbar. Ob bei Fair Fashion denn weniger Wasser verbraucht wird? Wahrscheinlich doch nicht, oder? Entschuldigung, da kommen wir gleich zu. Wie komme ich? Also, man bekommt ja mit, was da so alles, dass da ne, eben viele Menschen unter unwürdigen Zuständen, Bedingungen arbeiten müssen und teilweise da in den Werken pennen und das für ein bisschen Geld nur und also furchtbar wenig Geld, und aber die kommen auch nicht raus und ist alles schlimmer Teufelskreis und dann eben, wie gesagt, ganz viel Wasser und was macht das mit der Umwelt? Aber ich bin da noch nicht so, also ich war mit dir ja schon ein paar Mal dann unterwegs, wenn du was gekauft hast. Da habe ich aber immer gedacht, okay, nee, jetzt meine Größe. Leider nein, leider gar nicht so, ne? Wenn ich dann was kaufen gehe, dann ist mir schon, also ich bin zumindest so weit, dass ich weiß, ich bestelle jetzt nichts bei Temu. Ich bestelle generell im Internet eigentlich nicht, es sei denn, ich habe schon mal genau diese Hose oder sowas besessen und weiß, dann passt die mir auch. Sonst finde ich das immer, also schickst es ja eh wieder zurück. Ne? Und wie heißen nochmal diese anderen Läden?
Shein?
Shein heißt das?
Das darfst du dir aussuchen.
Okay. Ist das so wie Thalia und Thalia?
Und wie Amazon und Amazon.
Ja. Und was jetzt so in den letzten Tagen oder Wochen ein bisschen mehr noch gereift ist, eigentlich so seitdem der Wahlkampf begonnen hat, dass ich, aber jetzt, das haben wir in der letzten Folge schon wieder gelernt, so ganz so kann man es auch nicht sehen, aber dass ich mir wünsche zumindest, dass ich in meinen nächsten Kaufentscheidungen mehr auf Europa setze und nicht so auf das Trumpsche Amerika und vielleicht auch nicht so auf China und irgendwie, weißt du, also es gibt ja ein paar Politikvertreter, die sagen hier in Anlehnung an Trump Germany first, das ist irgendwie, finde ich, ist kacke und zu klein gedacht. Ich finde auch, dass wir ein großes, starkes Europa sein müssen und auch die Chancen dazu haben, weil das viel bietet, was wir haben, und vielleicht kann man das in, oder sollte man das auch verstärkt in Kauf Entscheidungen mit einfließen lassen. Aber ich habe seitdem noch nichts wieder gekauft, glaube ich, außer Lebensmittel. Ja, aber ich bin da, also ich habe noch nichts bei dir gekauft bisher. Ich war schon mal da mit dir, glaube ich, auch.
Mhm.
Oder nicht. Und finde grundsätzlich Secondhand auch cool, aber habe da, glaube ich, auch höchstens mal irgendwelche Gläser oder sowas, keine Klamotten gekauft bisher. Hab immer das Gefühl, es riecht auch ein bisschen muffig. Aber das kann man ja. Wie riecht es bei euch eigentlich so?
Ich mache jeden Morgen den Riechtest im Secondhand-Laden.
Aha.
Und komme rein mit einer ganz frischen Nase. Und man riecht es nicht im Laden. Das ist mir auch ein großes Ansinnen. Gut. Und meinen Mitarbeitenden auch.
Ja, also konnten wir damit ja auch schon mal aufräumen. Nee, also ich bin da ziemlich am Anfang, muss ich sagen.
Aber jetzt nochmal die Frage, Steffi, wie würdest du denn genau den Menschen, die so am Anfang sind beim Thema Kleidung, das nochmal nahe bringen, warum es Sinn macht, sich da Gedanken zu machen? Weil ich habe das Gefühl, also ich glaube, das Fast Fashion und Slow Fashion kriegt man vielleicht noch gut erklärt. Oder muss man vielleicht nochmal, oder muss man vielleicht auch nochmal erklären, aber warum ist gerade beim Bereich Kleidung das Thema Nachhaltigkeit so wichtig?
Ja, dann fangen wir mal mit Slow und Fast Fashion an. Wo ist denn der Unterschied? Wisst ihr das? Daniel, weißt du den Unterschied, du so als Otto-Normalverbraucher?
Fast Fashion ist doch Fast oder Fast?
Ah.
Fast. Fast Fashion ist. kommt drauf an, ob ich aus Amerika bin oder aus. Naja, ist ja. Fashion, die hergestellt wurde, zapzarab und aber auch für den zapzarab Gebrauch, oder? Also die dann auch gar nicht lange am Körper bleiben soll, weil dann fällt die halt auseinander, aber dafür war sie billig.
Und vielleicht nur eine Saison, ne? So.
Ist das auch dann, ist das auch so ein modisches Ding? Dass das irgendwie, ey, krass hier, in diesem Sommer ist grün, deswegen bam, bam, machen wir schnell und dann, okay. Und dann ist wahrscheinlich Slow Fashion eher so, ist das dann auch zeitlosere Klamotte häufiger?
Ja, schon.
Okay, und eben für länger. Und wertiger, würde ich so sagen.
Genau, das ist im Großen und Ganzen der Unterschied. Und ich glaube, den kann sich auch fast jeder Mensch so herleiten. Der Begriff Fast Fashion, der wurde so in den 90ern geprägt, nämlich an dem Punkt, an dem mehr Bekleidung aus Polyester bzw. aus Kunstfasern produziert wurde, als aus Baumwolle oder verkauft wurde. Also als Polyester einfach der Shit war. Kunstfaser, also erdölbasierte Kunstfasern, aus denen Bekleidung gemacht wurde, hat dafür gesorgt, dass Bekleidung unfassbar schnell produziert werden kann und diese kleinen Drops, aus denen dann Polyester hergestellt wird, die lassen sich super einfärben. Das ist, man hat keine Missernten wie bei Baumwolle und damit kam das auch. Und man konnte damit viel, viel besser auf die Märkte reagieren, auf die Nachfrage, die so furchtbar geschwankt hat. Man hatte keine Überproduktion, weil man hat einfach dann angefangen so mit den 2000er Jahren so ein bisschen mehr On-Demand zu produzieren. Dann kam das ja auch mit diesen ganzen, also mit diesem Internet, was dafür gesorgt hat. Ja,
für alle Neuland immer noch.
Genau, dieses Internet, wo dann plötzlich sich Neuigkeiten, Trends und Mode viel, viel schneller über dem gesamten Globus ausgebreitet haben und man wollte unbedingt aussehen wie Beyoncé Knowles oder Britney Spears und das konnte viel, viel schneller dann produziert werden. Und so hat sich dieser Trend immer... Wolltet ihr nie aussehen, wie Britney Spears kommt, Leute?
Ich stelle mir gerade Boris in diesem Schulmädchenkostüm vor.
Na, immer ein Traum.
Ach Mensch.
Der schlaflosen Nächte.
Ja, es war wirklich ein Beispiel. Ich habe einfach nur auf die CD-Sammlung.
Sag mal, Britney ist, oder?
Ja, das kann schon sein.
Nee, ich habe doch keinen.
Nein, ist nur Backstreet Boys dazu.
Ja, da viel aber von. Ja.
Ja. Und damals gab es Slow Fashion nicht, also diesen Begriff, den hat man nicht benutzt. Und Fast Fashion kam ja dann auch erst, als man gemerkt hat, okay, wir haben hier ein Problem, wir haben ein deutliches Problem in den Produktionsländern, wo wirklich über Regionen hinweg die Flüsse verseucht sind und man die die Chemikalien aus den Produktionsregionen wirklich in der Umwelt nachweisen konnte, als man gemerkt hat, was für Missstände da herrschen in den Fabriken, in den Produktionsstätten. Der Aralsee, der ausgetrocknet ist, das war mal der viertgrößte Binnensee der Erde, der ist jetzt nur noch ein Schnipselchen, sucht ihn mal auf einer Landkarte oder so, also man sieht ihn fast nicht mehr.
Für die Baumwolle.
Genau, weil Kasachstan, eins der Hauptanbauländer für Baumwolle, da einfach den leer gepumpt, also der wurde leer gepumpt. Man kann es dem Land nicht anhaften, weil auch die haben einfach nur die Nachfrage bedient. Und dann kam mit diesen ganzen Erkenntnissen halt eben diese Gegenbewegung Slow Fashion. Wie man das auch von Slow Food kennt, gegenüber Fast Food ist Slow Fashion die Gegenbewegung zu Fast Fashion. Die Produkte sollen sinnhaftiger sein, die sollen uns länger zufriedenstellen, qualitativ hochwertig produziert, menschenwürdig produziert, umweltfreundlich produziert, dass wir das, was wir kaufen, auch wirklich wertschätzen können.
Mhm. Okay, und wie ist es dann mit den, also wenn du sagst Kasachstan, wird dann da auch produziert oder wird da quasi nur Baumwolle hergestellt? Oder wie?
Also Kasachstan ist ein klassisches Land für den Baumwoll. Anbau, das ist so dieser Cotton Belt, der zieht sich einmal um den Globus. Das sind diese Länder, in denen halt es warm ist und auch nicht nass, denn Baumwolle ist ja so eine Pingelpflanze. Die will ja keinen Regen, aber die braucht ganz viel Feuchtigkeit und die ist auch furchtbar anfällig für Parasiten und für Pilze. Und deswegen fing das ja dann irgendwann an, dass halt ein großer Konzern, der Saatgut herstellt, gesagt hat, gut, wir verändern das jetzt hier, das Saatgut und ihr kriegt alle das Gleiche und ihr düngt das nur hiermit Und dann braucht das aber auch viel Wasser. Und weil es einfach eine sehr wasserintensive Pflanze ist und in Kasachstan wurde das halt wirklich at its best quasi gemacht, bis man dann halt diese Folgen erst erkannt hat. Und dann sind diese Mühlen, diese wirtschaftlichen Mühlen zu langsam gewesen. Und bei Slow Fashion, da wird Bio-Baumwolle eingesetzt. Bio-Baumwolle ist kein genmanipuliertes Saatgut. Man kann also die Bauern, die Baumwollbauern, auch in Kasachstan natürlich, also überall in diesem Cotton Belt, also auch in den Staaten, in Indien, in der Türkei, in Tunesien, in vielen anderen Ländern, in China, die können das Saatgut ist samenfest, die können also ihre eigenen Samen ziehen und damit ihre Acker halt selber bewirtschaften, ohne dass sie darauf angewiesen sind, immer wieder was Neues zu kaufen. Und sie können Regentröpfchenbewässerung einsetzen. Also Bewässerungssysteme machen da unfassbar viel, dass so ein T-Shirt in der Energiebilanz oder in der Wasserbilanz viel besser abschneidet bei Slow Fashion als bei Fast Fashion. Weil du, Daniel, hattest ja eben einmal gefragt, ist das bei so einer Jeans anders? Bei so einer Slow Fashion Jeans als bei einer Fast Fashion Jeans? Und ja, in der Tat ist es das.
Okay.
Gibt es eigentlich, wenn du das mit Baumwolle so erklärst, naheliegend neben den erdölbasierten Fasern, aber auch andere Naturfasern, die man einsetzen kann?
Ja, also es gibt im Großen und Ganzen ja einmal diese pflanzenbasierten Fasern oder pflanzliche Fasern neben Baumwolle wie Leinen oder Hanf. Mhm. Die eignen sich aber nicht für alles. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Leinenunterhose anziehen.
Okay, die schrubbelt.
Vermutlich. Aber es gibt auch solche Mischformen wie Viskose. Bei Viskose ist es auch immer ein bisschen schwieriger, denn Viskose besteht aus Zellulose, also aus Baum, wird dann mit bestimmten Chemikalien spinnbar gemacht und halt viskos durch solche
Düsen wahrscheinlich. Drüsen hätten eher die Lebewesen.
Drüsen im Sommer. Durch Drüsen?
Düsen.
Ach Mensch. Also, sie werden durch, ich bin ja die Expertin, man hört es, um Gottes Willen. Durch Düsen gedrückt. Dadurch entsteht ein Garn und das ist mega vielfältig. Daraus kann man also Westen herstellen. Ja,
schöne Westen.
Ja, schöne Westen und auch Oberbekleidung, sommerliche Hosen. Hat dann immer so ein bisschen den Vorteil von Chemiefaser, dass es schnell trocknet, aber auch von Naturfasern, weil es hautsympathisch ist. Mhm. Aber auch da hat man die Kehrseite der Medaille, weil Zellulose, Baum, der muss ja auch irgendwo wachsen. Wo kommt der her? Also auch da die Lieferkette bis zum Ende ist dann auch immer so eine schwierige Sache. Und da gibt es aber auch gute Ansätze, schnell wachsende Rohstoffe zu nehmen und auch da zertifizierte Lieferanten für.
Und wie ist das jetzt mit dem Hanf? Also wenn man das...
Hanf? Mit Hanf ist wie mit Senf.
Die Sache mit dem Hanf. Hanf.
So wie Drüsen?
Also das, was man nicht, was manche Leute dann nicht rauchen, das wird dann verarbeitet? Oder was ist da der Hintergrund? Oder was gibt's da?
Ja, also das gab es schon früher auch hier in Europa, dass aus Hanffasern, also da wird dann halt der Stängel benutzt, der Pflanze. Mhm. Der verhält sich wie Leinen. Leinen wird aus Flachs produziert, also auch einfach so ein Gewächs auf dem Feld. Und hat den großen, großen Vorteil, dass es überhaupt nicht Parasiten oder pilzanfällig ist, also überhaupt nicht krankheitsanfällig. Man kann es mehrfach im Jahr ernten. Es ist sehr resilient. Mhm. Aber eignet sich auch nicht für Unterwäsche oder alle Arten von Bekleidung. Es ist ein sehr rustikales Gewebe.
Ich habe ja bei euch auch ein paar Hanf-T-Shirts, also die tragen sich schon sehr angenehm, ne?
Ja, genau. Das sind tolle Shirts, die man so im Sommer trägt. Mhm. Sie eignen sich jetzt aber nicht unbedingt als Unterwäsche oder im Winter als Winterwäsche.
Okay. Ich habe auch mal Naturfasern selber hergestellt.
Oh.
Aus?
Brennnessel.
Richtig. Voll geil. Das ist voll cool. Voll easy.
Aus Brennnessel?
Ja. Das ist voll, das ist wirklich interessant, ne, wie man das dann aus diesem Stängel der Brennnessel dann quasi diese Fasern gewinnen kann. Das ist auch ein bisschen umständlich und man muss mal Arbeit reinstecken und dann hat man so ein kleines Seil rausgeflochten.
Meine Oma hat da Tee rausgemacht früher.
Ja. Aber was eine vielfältige Pflanze, genau. Kannst da Tee rausmachen. Kannst da, glaube ich, auch, was Brennnesseln auch hier im Naturheilkunde so bei gewissen Leiden setzt du die ein. Dann kannst
Rheuma.
Du
auch so, soll gut gegen Rheuma sein.
Und bei dem Stängel dann halt eben die Fasern, die man noch nutzen kann.
Ich habe übrigens neulich in eine Brennnessel gepackt. Bei uns im Hochbett kam die, Hochbeet.
Im Hochbett.
Kam die da raus und habe ich sie nicht gesehen. Habe da Steine drin abgelegt für unseren kurzen. Und dann hat die mich erwischt und das habe ich einen Tag später noch gemerkt. Was eine krasse Brennnessel.
Weißt du eigentlich, wie man Brennnesseln anfasst, ohne dass sie dich stechen?
Mit Handschuhen.
Das ist eine gute Idee. Aber mit Hanfhandschuhen.
Mit Hanf. Nee, ja, weiß ich nicht.
Ich zeig dir das mal.
Warte, ja, wusste ich schon mal. Die, wie ist das noch? Gibt es einen Unterschied zwischen Ober- und Unterseite der Blätter oder sowas?
Es gibt einen Unterschied, in welcher Richtung die kleinen Nesseln da drauf sind. Und wenn man die also nicht sozusagen gegen den Strich anfasst, dann passiert nichts. Weil dann pieksen die dich nicht. Haben eine ganz bestimmte Ausrichtung. Aber wir schweifen ab.
Nein, es ist aber immer schön, deiner Klugheit zu lauschen, Boris.
Also, ich kann auch noch ein bisschen klugscheißern, weil es gibt auch irrsinnig viele Arten von Brennnesseln. Also, das ist auch wirklich unfassbar. Ich glaube, knapp 500 verschiedene Nessel- und Brennnesselarten. Aber das führt zu weit.
Aber weißt du, ich meine, ich habe das mal irgendwo gelesen, von dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg, waren ja diese Textilfasern ja aus diesen, wie du so gerade gesagt hast, Hanf oder Flachs oder meinetwegen auch Brennnesseln, ich glaube, das hat mir auch mal jemand erzählt, dass sie das noch kannten, dass die wirklich aus Brennnesseln wirklich Seile oder sowas gemacht haben.
Nesselstoff.
Ja, oder sowas. Und warum das dann auf einmal weg war und nur, weil Baumwolle dann billiger, günstiger, einfacher war, oder?
Gab es das denn dann, also gab es dann Brennnesselfelder oder was?
Also genau, wo das dann genau auch quasi Flachsfelder gab. Gibt es auch in Märchen, gibt es ja auch noch, wo die dann von diesen Flachsfeldern erzählen. Oder in, ich weiß nicht, welches Märchen das ist. Aber das war ja gang und gäbe früher, oder?
Man sagt ja auch ohne Flachs.
Ja. Eine ernst gemeinte Frage. Hast du da, warum das dann auf einmal tot war und dann war nur noch Baumwolle?
Hey, auch du bist nur ein Mensch. Du musst nicht alles wissen.
Ja, also ich kann Vermutungen anstellen, aber ich weiß es nicht.
Ja. Weil das ist ja interessant, weil dann ja diese Baumwolle ja quasi das verdrängt hat, was lokal sonst genutzt worden ist. Und dann waren es ja quasi die erdölbasierten Fasern, die ja ein Stück weit wieder die Baumwolle verdrängt haben. Aber alles nicht immer unbedingt zum Guten, ne?
Also
diese Massenanbau.
Man muss ja auch dazu erwähnen, es gibt nicht nur den Grund der Billiglohnländer, weshalb viel Bekleidung im Ausland produziert wird, sondern die Länder, in denen Bekleidung für gewöhnlich auch heute noch produziert wird. Das sind die Länder, die das seit Jahrhunderten machen. Also nicht die Europäer haben angefangen, sich in schicke Kleidung zu
hüllen.
Das waren vor allen Dingen die Asiaten, die damit angefangen haben.
Seide.
Und die Seidenstraße heißt nicht umsonst Seidenstraße. Mhm. Und Tuchmacherei ist ein so unfassbar altes Handwerk, das wirklich in Asien verortet ist und nicht in Europa. Also die Menschen, das sind wirklich teilweise Dynastien, die das gemacht haben. Das darf man nicht außer Acht lassen bei dieser ganzen Debatte auch über Outsourcing und sonst was. Also
interessant.
Das sind so wie wir Deutschen oder also Deutschland dafür bekannt ist, gute Werkzeuge herzustellen, sind viele asiatische Länder wirklich dafür bekannt, dass sie unfassbar gute Textilien herstellen.
Also da, wo wir dann halt eben noch mit den Fellen rumgelaufen sind oder den Feigenblättern, hatten die schon Tuchproduktion.
Ja, so fast. Genau. Also Weberei zum Beispiel. Das kommt aus Asien.
Ja. Weil es gab ja auch mal eine starke Textilindustrie auch in Deutschland, ne? Also Bielefeld und so.
Ja, und wenn jemand gut betucht ist, ne?
Ja, ja.
Also das kommt ja dann wahrscheinlich auch schon daher, oder?
Wahrscheinlich. Ja, ja. Aber interessant, dass du das, ja, das war mir noch gar nicht so bewusst.
Ja.
Und was, was ist jetzt noch so, wenn man jetzt, es gibt ja dieses tolle Beispiel, Jeans, das ist ja immer dieser Klassiker, den ich auch früher in meinen Vorträgen immer hatte. Ressourcenbedarf, Wasserbedarf, Chemikalien, fliegt einmal komplett um die Welt, düdelüt. Ist das noch so oder wie ist das dann bei einer öko-fairen Fashion? Wie wird dann damit umgegangen?
Also wie eben schon erwähnt, ist das ja vor allem bei dem biologischen Anbau oder bei der Biobaumwolle der größte Unterschied, was den Pestizideinsatz angeht, weil das Saatgut einfach wesentlich resilienter ist. Und eine Jeans, die aus Biobaumwolle besteht, diese Biobaumwolle, die ist wesentlich weniger wasserintensiv als eine Hose, die aus konventioneller Baumwolle produziert wurde. Schon alleine dadurch, dass das Feld in der Regel anders bewässert wird. Es geht viel weniger Wasser verloren auf dem Weg bis zum Feld. Es reicht also Tröpfchenbewässerung mit Regenwasser. Auch das alles wird gefördert für gewöhnlich von diesen ganzen Biozertifizierungsinstanzen, die da sich in den Anbauländern wirklich stark engagieren. Und bei der Produktion der Jeans wird für gewöhnlich von den meisten Unternehmen, und da ist nämlich der große Unterschied, ist nur diese Hose aus Biobaumwolle oder ist die Hose von einem Unternehmen produziert worden, das nachhaltig wirtschaftet. Weil dann wird dieses Unternehmen auch darauf achten, dass die gesamte Produktionskette, also diese Lieferkette bis an quasi die Ladentheke, nachhaltig ist, slow, dass sie transparent ist, dass also auch dann in der Produktion wenig Chemikalien eingesetzt werden, dass die Chemikalien, die eingesetzt werden, umweltverträglicher sind. Nichtsdestotrotz ist und bleibt die Bekleidungsindustrie eine unfassbar chemiereiche Industrie. 30% des weltweiten Chemikalieneinsatzes passieren in der Bekleidungsbranche. Also das ist schon enorm.
Oha, okay.
Und das ist einer der großen Unterschiede bei einer ökofairen Jeans, die dann auch nicht mit Azofarbstoffen gefärbt werden darf, die nachweislich krebserregend sind. Da dürfen dann auch nur Ökofarbstoffe eingesetzt werden. Und auch diese Verwaschungen, die man so kennt auf Hosen, werden dann überwiegend mit Lasertechnik gemacht und nicht diese heile, gute Hose abgewaschen wieder mit Steinen, die dann wieder aus irgendeinem anderen Land kommen, für gewöhnlich Griechenland, um halt diesen Used-Look zu generieren. Und sie wird nicht von Land zu Land geschickt, um irgendeinen Produktionsprozess dort dann zu machen, sondern es wird schon sehr darauf geachtet, dass das alles an Ort und Stelle passiert, um eben diesen CO2-Fußabdruck dieser Hose auch gering zu halten. Und dazu wird sie nicht mit der heißen Nadel genäht. Das ist vor allem dem geschuldet, wenn die Mitarbeiterin, die Näherin nach Akkord bezahlt werden, nach Hosenbein, nach T-Shirt oder nach Ärmel, dann nähen die natürlich schnell. Die müssen sehr viel schaffen, damit die überhaupt ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen können. Haben sie aber Arbeitsverträge und bekommen sie den Existenzlohn und nicht nur Mindestlohn, dann haben sie natürlich auch eine qualitativ höherwertige Arbeit, die sie abliefern am Ende des Tages. Und das sorgt dafür, dass diese Jeans oft auch länger halten.
Kann man sagen, so ungefähr gesprochen, gibt es natürlich auch wieder alles von bis, ist klar, aber um ein wievielfaches oder prozentual, wie viel teurer ist eine Slow-Fashion-Jeans im Schnitt vielleicht, so eine Fast-Fashion-Jeans, und aber dafür auch, wie viel länger hält die?
Ich glaube, das muss man differenzierter betrachten, weil es gibt ja Fast-Fashion-Jeans im Angebot für 9,99 Euro. Ja. Dann kostet die Hose halt das Zehnfache. Aber wenn man es so mit dem mittleren Preissegment vergleicht, also mit den gängigen Marken, die man sonst so auch in Fußgängerzonen kaufen kann. Ich weiß nicht, Boris, ich würde sagen, vielleicht ein Viertel teurer, oder?
Ja, so im Schnitt, ja, genau, auf dem Level vergleichen, ja.
Bei der Haltbarkeit ist es immer so ein bisschen anders, das ist auch ganz lustig, denn wir haben oft, gerade bei Kunden, die dann ihre erste Jeans kaufen, dass sie nach einem Jahr in den Laden kommen und sagen, hier meine Hose, die geht schon kaputt. das ist doch eine Ökohose, wieso ist die, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht passieren. Oft ist es aber so, dass sich diese Hosen einfach als Lieblingsjeans entpuppen okay. und dementsprechend so viel häufiger getragen werden als alle anderen Hosen, dass sie eben dann schneller verschleißen.
Das muss ich leider bestätigen. Ja. Und das ist halt wirklich so. Ich meine, diese Hose, die ich jetzt hier anhabe, das
und ist wir sind neue, froh, dass er heute eine Hose anhat.
Und nicht nur,
weil ein Gast
im Leinen-Tüßlein hier sitze. Also das ist, die neigt dazu, dass es auch wieder eine der Hosen ist, die bald als erstes wieder dran glaubt, weil ich die jetzt fast immer nur noch anhabe. Das ist total verrückt. Das ist, also ich muss das für mich auch selber erstmal erklären, dass dem so ist, weil ich dann nur noch diese Hosen getragen habe.
Das und ist wirklich so. Boris, woran liegt das? Ist das dann, also
nee, ich kaufe
trägt
mir
die sich einfach voll geschmeidig und wird deutlich besser? Oder ist es der Schnitt oder das Design? Oder woran liegt das?
Ich glaube, da ist es die Mischung aus allem. Ne? Also erstmal ist es eine nachhaltige Hose. Das hat ja was, hat man sich ja für entschieden, das zu machen.
Ja,
dann ist es das Design, was ja dann tatsächlich, was wir eben schon oder in der ersten Folge festgestellt haben, dass die Auswahl ja doch größer ist, als man jetzt meinen würde in einem Öko fairen Laden, dann gibt es ja halt eben dann auch solche Jeans, die man halt eben auch im Berufsleben anzieht und die finde ich auch so halt eben schön und es trägt sich halt irgendwie auch ganz anders. So. Mhm. Und dann ist es wirklich so, dann ziehst du die öfters an und dann ist die halt, oder die blauen Hosen, die ich sonst hatte, die Chino-Hosen, ja, die ist dann halt mal schneller verwaschen, weil du sie halt öfters gewaschen hast, weil du sie halt öfters getragen hast. Ne? Und das muss man ja erstmal realisieren tatsächlich, als wenn du nachher irgendwie 10 Jeans in deinem Kleiderschrank liegen hast, die du alle mal irgendwie anziehst.
Aber bei der Chino habe ich dir gesagt, färb sie mal nach.
Das haben wir auch gemacht.
Ja, ja. Das wollte ich
ja
sagen.
Ja, klar, natürlich. Klappt, ne? Na klar.
Guck mal, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es denn Sinn macht, sich so Färbezeugs zu kaufen.
Definitiv. Oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also im Vergleich habe ich die jetzt recht lange, weil ich sie dann nochmal nachgefärbt habe. Oder sogar das zweite, glaube ich mal, jetzt schon nachgefärbt habe. Also jetzt nicht, dass der Stoff da irgendwie kaputt wäre, aber es ist ein anderer Umgang und man muss da anders drüber nachdenken. Du kannst es halt nicht vergleichen mit der Klamotte, die du vorher hattest. Mhm. Ich habe das auch mit, also jetzt mal vielleicht nochmal ein anderes Thema, also mit Schuhen zum Beispiel. Also ich habe schon Ewigkeiten, außer das letzte Paar, wie heißen die noch? War es auch Miller?
Nee. Ja, das war noch der erste Typ von denen.
Also den ich da gekauft habe, davor habe ich kaum noch Schuhe gekauft. Warum? Weil ich die alten, auch die von für die Arbeit, das waren dann eher so Lederschuhe, ne? 2 bis 3 Mal zum Schuster gebracht habe. Und wirklich neu, also auch so Schuhe, wo du denkst, das geht gar nicht. Nein, der auch die konnte er neu besohlen oder nochmal was Neues drunter machen. Und ich weiß gar nicht, wie Ewigkeiten ich diese Schuhe schon habe. Also die sind bestimmt definitiv außer dem Mode, aber ich sehe es einfach nicht ein, diese Schuhe wegzutun. Weil es wirklich irgendwie funktioniert.
Du bist aber auch ein passender Typ dafür, weißt du?
Warum?
Du bist so ein Stylo. Und dann ist das schon wieder, dann sagt man nicht, der Schuh ist nicht mehr in, sondern, oh, ach so, der trägt so einen Schuh, ja, dann brauche ich auch wieder so ein altes Ding. Nee, bist du nicht. Doch, doch.
Aber ich wollte auch noch, wenn man auch mal jetzt bei den Schuhen zum Beispiel nochmal drauf achtet, wenn man so einen richtigen Lederschuh hat, der unten auch, was ist das für ein Material? Das ist jetzt nicht Plastik, sondern, naja, auf jeden Fall kannst du dann, wenn du die richtigen Schuhe kaufst, dann siehst du ja schon, oh, guck mal, den Absatz, den kann ich ja wirklich mal neu machen. Oder die Sohle, die darunter ist, die kann ich wirklich neu machen. Das geht ja nicht bei jedem Schuh. Es gibt ja auch Schuhe, die irgendwie gefühlt aus Plastik gegossen sind. Da kannst du halt nichts mehr so wirklich machen. Aber bei diesen Schuhen, wenn du dir dann so einen Lederschuh anguckst, den kannst du wirklich 2-3 Mal zum Schuster bringen. Und dann tauschst du ja nur die Fläche aus, die sich abgenutzt hat.
Das sagt der Schuster dir auch. Also du hast auch die Möglichkeit, wenn du dich für Schuhe interessierst oder einfach mal zum Schuster zu gehen und zu fragen, was muss ein Schuh haben, wenn ich mir jetzt einen neuen kaufe, auch wenn es ein Sneaker ist, die eben nicht aus einem Guss sind, was muss ein Schuh mitbringen, damit er geflickt werden kann? Und da hat der Schuster für gewöhnlich wirklich sehr, sehr gute Tipps. Und wenn man sich daran hält, dann hat man da wirklich die Chance, jeden Schuh dahin zu bringen und diese Ressource, also wirklich dieses Produkt, was einfach mal von Menschenhand gemacht wurde, so lange wie möglich zu behalten. Das ist eben auch diese Wertschätzung, wo wir alle wieder hin müssen. Und das ist auch das, was wir immer wieder predigen. Ja. Weniger ist mehr. Und da einfach dann drauf zu achten, müssen es 8 Hoodies im Schrank sein oder reicht einer oder reichen 2?
Ja, und auch die Klamotte zu wertschätzen, was dahinter steckt und auch diese Berufe wie Schuster oder Schneiderei und sowas auch zu wertschätzen, da auch hinzugehen, auch da wieder, ich meine, davon leben die ja, sonst gibt es sie ja auch irgendwann nicht mehr. Aber wenn es sie nicht mehr gäbe, könnte ich halt meine Schuhe halt eben nicht quasi 10 Jahre tragen. weil da repariert sie mir keiner mehr. Oder ich muss mir selber beibringen. Also wie wichtig auch, was man so dann gelernt hat, wie wichtig so eine Schneiderei oder so eine Schusterei ist.
Gerade bei Schuster denke ich, das ist auch bestimmt wirklich so ein aussterbender Beruf wahrscheinlich, ne? Wenn man nicht aufpasst, kommt da auch nichts mehr nach irgendwann. Und dann ist.
Ja, aber die machen ja nicht nur Schuhe, die können ja auch andere Lederprodukte wieder reparieren und neu machen. Also auch da nochmal drüber nachdenken. Ich meine, das ist total, ist ja, die Frage ist ja, wie ist man da hingekommen eigentlich, in diesem Fast-Fashion-Modus zu sein? Am besten im Sommer das T-Shirt und im Herbst dies und schmeiß es halt weg. Wieder mit Produkten und mit Kleidung anders umzugehen und man weiß, ich kann sie auch reparieren lassen. Also wenn ich jetzt wirklich diesen Einschuh habe, ich jetzt glaube ich wirklich mindestens 10 Jahre. So, den habe ich dann zweimal zum Besohlen gebracht. Im Vergleich zu dem, was mir das an Kosten gespart, das kannst du ja auch nochmal dagegen legen.
Was hat das gekostet, so circa? Weißt du das
noch? Ich glaube, das waren so zwischen 15 und 30 Euro, je nachdem, wie viel er machen musste. Also wie viel Material er aufbringen musste, wie viel Arbeit das dann war, dann das nochmal zu machen. Und dann, ich sag dann auch mal komplett runter erneuern, halt, ne? Also wirklich noch einmal komplett pflegen und dann hast du dann wieder lange was davon. Also es muss halt eben ein richtiger Schuh sein, den man auch pflegen kann. Ne?
Ja, und man hat ja einen großen Vorteil, man kennt den Schuh, man weiß, wie viele Kilometer kann ich da drin laufen, ohne dass er mir wehtut. Ja. Und so, also gerade bei Schuhen lohnt es sich ungemein. Es gibt auch Firmen, die Wanderschuhe herstellen, da ist es schon seit immer gang und gäbe, dass man seinen Schuh dahin schicken kann zur Reparatur. Das kostet natürlich auch Geld. Aber diese Unternehmen, die stehen für das ein, was sie produzieren. Und die sagen, dieser Schuh, der hat 300 Euro gekostet. Das kostet ein normaler Wanderschuh. Das ist der Preis. Dafür hält er einfach auch Jahre. Und die sagen, bring ihn uns, wir machen ihn dir wieder fit. Wir wissen, wenn du einmal unser Kunde bist oder unsere Kundin, bist du das eigentlich für immer. Und das ist halt auch sowas. So was Persönliches dann, ne? Gleich. Und das ist bei so einem Schuster ja auch, wenn man da seine, ja, mit seinen eigenen Mauken ausgelatschten Schuhe hinbringt und so, da doch, das man schätzt es sofort wieder wert.
In der Schweiz gibt es ein Unternehmen, die Laufschuhe herstellen und da kann man jetzt auch so eine Flatrate quasi buchen. Also du mietest quasi den Schuh. Und wenn der dann irgendwann durchgelatscht ist oder zu viele Kilometer drauf hat, dann schickst du den wieder weg. Und dann machen die aus dem aber auch wieder neue Schuhe. So ist auch, glaube ich, auch nicht so ganz günstig. Aber gescheite Laufschuhe sind ja auch nicht günstig. Auf jeden Fall wirkte das, ich habe das nur mal irgendwo gelesen, auch wieder ein Stück nachhaltiger als weg und so neue her.
Ja, das hat ja was mit Rezyklierbarkeiten zu tun. Das ist ja immer das große Problem bei Fast Fashion. Und bei Greenwashing, wenn dann da irgendwo dran steht, mit Biobaumwolle, da sind dann 20% Biobaumwolle drin, der Rest ist irgendein Gemisch aus Polyester, Polyacryl, Viskose und sonst was. Das Teil ist nicht wiederverwertbar. Also daraus kann man kein anständiges Rohprodukt mehr herstellen, um es ja dem Recycling-Kreislauf zuzuführen. Mhm. Und dass, wenn ein Laufschuhhersteller aber irgendwann mal gesagt hat, so, wir machen das jetzt so, die Sohle ist abtrennbar vom Obermaterial, die Innensohle ist rausnehmbar, die Schnürsenkel gehen ab und auch, was weiß ich was, die Ösen, die Metallösen kann man da wieder rausnehmen, dann hat er diese Einzelteile wieder, um daraus, also die wieder diesen einzelnen Stoffflüssen zuführen zu können oder rückführen zu können. Und das ist ja eben diese Kreislaufwirtschaft, bei der wir auch bei der in der Modebranche unbedingt hin müssen. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch ab 2025 dieses neue Gesetz und keiner weiß mehr, wohin mit seinen Sachen, weil wir ja offiziell keine Bekleidung mehr in den Müll schmeißen dürfen. Und all das soll vor allem dem dienen, dass halt die Produkte ja im Stoffkreislauf bleiben.
Aber wie du schon sagst, das Problem ist aber dann bei diesen ganzen Mischstoffen, kannst du sie ja quasi ja gar nicht mehr recyceln. Kannst ja nur noch zu Putzlappen oder Dämmstoff verarbeiten, wenn überhaupt.
Ja, genau.
Also da muss man ist ja noch schon drauf achten, oder? Ja, da muss man ja wirklich schon drauf achten, was man da kauft. Und auch bei den Schuhen oder so. Und auch da, wie, was du, glaube ich, letztes Mal gesagt hast mit der Tasche, Daniel. Ne? Ich kann mir auch eine teure Tasche kaufen, aber ob die Qualität jetzt besser ist, hat ja auch dann nichts mit dem Preis oder vielleicht nur mit der Marke zu tun. Das heißt, ich glaube, beim Thema Nachhaltigkeit finde ich, man muss sich schon damit beschäftigen. Also ich glaube, ganz ohne sich damit zu beschäftigen, ist auch schon schwierig. Oder man geht halt eben in einen speziellen Laden, aber da muss ich halt wissen, dass ich auch in so einen Laden gehen muss, so wie bei Steffi, wo ich dann auch beraten werden kann zu solchen Themen. Ich muss mich doch irgendwie damit beschäftigen.
Ja, aber also auch da zählt jeder Schritt. Und selbst wenn da jemand sagt, ich kann mich noch nicht davon lösen, ich gehe so gerne shoppen, ich gehe zu H&M, dann kann man ins Etikett schauen, woraus ist das Produkt, man kann darauf achten, ist es aus Mischgewebe, ist es vielleicht nur aus Baumwolle hergestellt, ist es nur aus Leine hergestellt, und so macht man ja auch diesen kleinen Schritt, der auch so wichtig ist, weil diesem kleinen Schritt folgt ja für gewöhnlich dann ein nächster Schritt und ein nächster Schritt, und dann begeben sich alle irgendwann auf die Reise.
Ja. Ja, ganz genau. Also ich finde das total wichtig, wie du das beschrieben hast, auch den Kreislauf und das ganzheitlich zu betrachten und sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist immer wie bei vielen Themen. Und das haben wir jetzt ja auch ein paar Mal erlebt, wenn wir solche Themen jetzt auch hier angeschnitten haben, dass im Nachgang doch dann der oder die eine andere dann auf uns zukommt und sagt, erklär mir das nochmal. Wie hast du das jetzt gemacht und dies und das und jenes, kannst du mir nochmal helfen? Jetzt alles kann man dann auch nicht immer beraten, sag ich mal. Weil ich würde sagen, das Wissen, das, was wir haben oder was wir auch gemacht haben oder was du hast, deswegen frag ich ja auch nochmal nach, kann man sich ja auch aneignen. Oder ich frage halt jemanden, der sich damit auskennt, auch im Laden. Also ja. Ich kann ja auch in jedem Laden kann ich ja eigentlich fragen, wo kommt denn das Produkt her? Was sind da für Inhaltsstoffe drin?
Ja, nicht immer sind da Leute mit Antworten, ne?
Genau, aber bei uns jederzeit.
Ja. Okay, das heißt, der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin, die jetzt sagt, hey, das hat mich interessiert, die kommt einfach bei dir auch mal vorbei und kann so nochmal ins Gespräch kommen, ne?
Ja, sicher.
Oder
ja.
Halt mit Katja, scheinbar ist Katja ja immer da.
Die Auszubildende ist auch oft da.
Okay. Ja, cool. Also, okay, also ich habe viel mitgenommen, ich muss mir das aber auch, beide Folgen werde ich mir nochmal anhören, weil, damit das auch alles, ich brauche manchmal zwei so Durchgänge, bis ich Sachen selber verstanden habe.
Auch dich selber nochmal verstehst, ne?
Mhm. Du kannst auch ja auch du. Einfach im Laden vorbeikommen, dann erkläre
ich dir. Ja, das mache ich ja sowieso.
Ich habe auch so Flipcharts dazu, Die habe ich richtig schön visualisiert.
So was mit Daniels Hausaufgabe hier, einmal bei Steffi im Laden vorbeikommen.
Ja, aber nicht, dass ich da hingehe und eigentlich nichts brauche und dann was kaufe. Wäre ja auch nicht richtig.
Ja, wenn du an Katja gerätst, dann wirst du was kaufen.
Aber das liegt ja daran, dass du auch immer was brauchst.
Also ich habe gar nicht auf mich bezogen, weil es gibt ja auch die andere, so eine Schale oder sowas. Die kann man da auch kaufen.
Schale, ja gut, Schalen haben wir auch einige schon. Deko, habt ihr auch Deko-Tabletts?
Deko-Tabletts? Was macht man damit?
So zum Deko, zur Deko stellt man Tabletts auf. Also da, wir haben ein paar zu Hause. Es gab eine Zeit, da hat meine Frau ein paar Deko-Tabletts angeschleppt und hat gesagt, ich habe nichts gefunden, aber hier ist ein Deko-Tablett, schau mal. Und dann stellen wir uns das da irgendwo hin.
Also benutzt man das, um da Deko draufzustellen, oder ist das dekorativ?
Das ist dekorativ.
Ach so, nee, das haben wir nicht.
Das macht Sinn. Das finde ich genauso blöd wie Übergangsjacken.
Oh, das ist der Shit bei uns, der Hot Stuff.
Ja.
Ja, also
aber in Deutschland.
Wir können Bingo spielen mit, haben Sie Übergangsjacken.
Echt?
Ja, wir werden auf der Messe dafür auch ganz oft ausgelacht, Katja und ich. Wir sagen auch immer Overwalk Jacket. Da kommen sie schon immer alle an und lachen sich ja kaputt. Und es hat auch bisher noch nie funktioniert, dass wir eine Overwalk Jacket bestellen konnten. Denn die wurden immer storniert, weil wir die einzigen waren, die bestellt haben. Und wir fragen uns, was ist falsch mit Soest? Aber wir brauchen diese Jacken.
Hm. Gibt's doch gar nicht. Also wann?
Daniel macht die
zu welcher Zeit?
Mit Übergangsjacken.
Ja, genau. Zu welcher Zeit im Jahr trägt man denn Übergangsjacken in Deutschland?
Na jetzt.
Also gibt es 2 Wochen.
Ja.
Ja, das ist doch nicht nachhaltig.
Ja doch, wenn du schonst sie ja dadurch und kannst sie 30 Jahre lang tragen.
30 Jahre, okay, sind dann insgesamt 60 Wochen.
Denk an meine Kirmesjacke.
Ja, siehst du, also gerade in Soest. Also wenn jemand versteht, dass man für eine Woche im Jahr eine Jacke braucht, dann sind es die Soester.
Ja, das sind aber dann auch, da passt auch keine Übergangsjacke. Im November brauchst du keine Übergangsjacke.
Also ich trage meine Übergangsjacke Kirmes. Also das ist meine Kirmes-Übergangsjacke, ja. Aber
hallo,
die trage
ich
seit Jahren.
Ja, Moment, gehabt. Dann hat aber Übergang auch einen anderen, also dann ist der Übergang von Mittwoch auf Donnerstag oder was? Oder was heißt dann Übergangsjacke?
Wieso, brauchst du für jeden Kirmestag eine Jacke?
Nee, nein, ich bin ja früher, aber jetzt nicht, geht's. Was ist denn eine Kirmes-Übergangsjacke?
Na, also die früher war es Kirmes ja kalt, aber durch den Klimawandel ist es Kirmes ja gar nicht mehr so kalt. Und das heißt, die Übergangsjacke, weil diese Übergänge halt von Sommer zu Winter, die werden ja immer länger bei uns. Dafür wird der Sommer ja einfach so knackig und der Winter ist ja eigentlich eher auch Übergang mittlerweile. Und dementsprechend ist ja diese Übergangsjacke viel länger zu tragen als nur 2 Wochen im Jahr.
Achso, dann habe ich ein falsches Bild von Übergangsjacke vielleicht.
Ja, du, dein Bild ist wahrscheinlich gerade so ein heftpflasterfarbener Anorak.
Ja, also mir kommt es eher so auf, ich hatte gar keine Farbe im Kopf, aber also ist ein schönes Bild auf jeden Fall. Ich denke eher so an, das ist die Zeit, wo Menschen Jacken tragen. Also wir kommen aus dem Winter, dann ziehen Leute dünnere Jacken an. Das ist aber so eine Zeit, wo ich dann schon wieder ohne Jacke rumrenne, weil mir ist immer warm.
Ja, dann bist du halt auch einfach nicht der klassische Kunde, der eine Übergangsjacke braucht. Du bist nicht die Zielgruppe.
Ja, vielleicht müssen wir es einfach so, muss ich das für mich jetzt, also ich muss akzeptieren, es gibt eine Zielgruppe für Übergangsjacken, das habe ich jetzt verstanden.
Ja, und die ist auch größer, als man glaubt.
Okay, aber Dekotabletts sind schon Quatsch, ne?
Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, der gerade auf seine Dekotabletts da schaut.
Oh ja,
aber
das ist auch ein bisschen ungerecht. Meine liebste Frau, ich möchte mich hiermit entschuldigen, wenn du das gerade beim Bügeln hörst.
Witzig, hört ihr das auch beim Bügeln? Hm? Mensch, ich auch.
Ach so.
Was nicht heißt, dass nur Frauen bügeln.
Also ich bügel meine Sachen.
Ich bügel gar nicht.
Und der Mann geht zerknittert los.
Nein, der bügelt seine Hemden viel besser.
Ey, Boris, das wollte ich dich mal fragen noch.
Ja.
Bügelst du denn, fällt mir gerade jetzt ein, dass ich dich das fragen, ich will dich das gerade fragen. Mhm. Bügelst du deine Hemden oder bügelt ihr deine Hemden selber?
Nee.
Du gibst sie ab?
Nee. Also ja, ich gebe sie ab. Aber nicht in die Bügelfirma oder Reinigung. Mutti. Ich habe jemanden, der das immer noch gerne machen möchte.
So.
Nicht Mutti, nicht unbedingt. Vati.
Dein Vater bügelt deine Hemden? Mhm. Geil.
Ja gut, der hat ja auch lange Hemden getragen. Dann ist das so.
Und da bin ich auch sehr dankbar für. Also das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, das haben wir uns irgendwie beibehalten und ist ja schon auch mal ein Aufwand auch gewesen. Also ich habe es seit dem Anfang da zum Teil auch in die Reinigung gebracht dann.
Bügelt er die denn ganz oder bügelt er im Winter wenigstens nur Manschette und Kragen?
Der bügelt die ganz, der ist ja sehr penibel.
Also wenn man die im Winter, trägst du die dann unterm Pulli?
Nee, ich bin ja eher so ein bisschen, mir ist eher warm. Also seitdem ich eine Weste habe, ist das Leben ganz anders, ehrlich gesagt. Nein, aber ja, das ist schon so. Es ist halt irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ich finde das irgendwie nett.
So. Ja, klar. Cool. Wollen wir noch irgendwas sagen? Weil wir sind gleich bei 50 Minuten. Das ist ja ein Rekord. Das kann doch nicht
wahr sein. Wahnsinn.
Tut mir leid.
Nee, war ja keine verlorene Zeit. Ne? Hoffentlich für euch da draußen auch nicht.
Wahrscheinlich war es auch noch nicht die letzte Folge mit dir, Steffi. Also so viel drin, aber ja, vielleicht hast du erstmal ein bisschen Ruhe. Aber es ist halt immer so ergiebig, mit dir zu reden.
Ja, wir haben uns ja auch lange nicht gesehen, Mensch. Doch. Jetzt setzen wir wieder ein.
Gesehen. Auf dem Klo im Kindergarten. Ja.
Schön, ja, wo man sich
so, tut. Jetzt reicht's aber auch mit den ganzen Insidern.
Gut, möchtest du noch irgendwas loswerden, liebe Steffi? Ist irgendwas noch, fehlt dir noch irgendwas? Haben wir irgendwas nicht besprochen oder möchtest du noch mal was unterstreichen, was zu kurz gekommen ist oder irgendwas?
Ich glaube nicht.
Cool.
Vielleicht bin ich ja wirklich noch mal hier und dann, ja. Ich mache mir eine Liste.
Aber ich habe noch eine letzte Sache. Dürfen wir denn von dir ein paar Links oder bekommen, so vielleicht noch informativen Seiten zu dem Thema? Weil dann würde ich die nämlich bei uns in die Shownotes packen. Weil wir packen immer gerne so ein bisschen informatives Material mit rein zu den Folgen.
Na klar.
Das wäre cool.
Ja, wirklich super. Gut. Ja, ja. Gut, dass du gefragt hast. Alles klar. Vielen Dank fürs Lauschen. Vielen Dank fürs Durchhalten so lange. Aber ich denke, es war trotzdem sehr kurzweilig. Vielen Dank, Steffi, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Daniel.
Vielen Dank. Nö, das war's dann, ne? Ja, komm, vielen Dank, Boris. Alles Gute euch da draußen. Ne? Bleibt gesund und handelt hier und da mal vielleicht bewusster, als das bisher tut. Versuche ich auch. Okay. Alles Gute. Tschüss.
Ciao.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Das kannst du eigentlich auch selber machen.
über 50 Minuten. Verstehst du?